Ja, guten Morgen. Ich würde euch bitten, dass wir nochmal aufstehen, weil ich möchte das auch erleben. Lass uns doch nochmal kurz aufstehen und miteinander einfach beten, weil dieser Jesus, der das dort getan hat, was wir gerade in den Videos gesehen haben, das möchte dieser Jesus, der heute der gleiche ist, auch unter uns tun. Ja, danke, Herr, dass du hier bist, dass du durch deinen Heiligen Geist wirkst und dass du wirklich jeden siehst, dass du wirklich im Leben von jedem, der hier ist, Wunder tun möchtest. Und ich bitte dich, dass wir uns dafür öffnen können heute, dass du Veränderung schenkst, dass du Wunder tust, dass du, so wie du bist, Neues hervorbringst in den Leben jedes Einzelnen, der heute hier ist. Und ich danke dir dafür, dass du uns heute ganz neu auch einen Blick dafür schenkst, wer wir sind in deinen Augen. Dass wir von dir gesehen sind, dass wir von dir angenommen sind, dass wir geliebt sind, dass es ganz tief heute reingeht bei uns, in unsere Herzen, dass es nicht im Kopf bleibt, sondern du bist ein Gott, der tiefer geht, der nicht an der Oberfläche kratzt. Dafür bitte ich dich. Amen. Ihr dürft euch gerne widersetzen. Nicht widersetzen, widersetzen. Okay, alles klar. Kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen? Das ist nicht meine Rätselfrage an euch heute Morgen, sondern das ist die Frage eines Wissenschaftlers, eines Meteorologen mit dem Namen Edward Lawrence im Jahr 1961 gewesen. Also der hat gefragt, ein Meteorologe, wie kann sich das Wetter verändern? Und der hat herausgefunden, dass sich das Wetter verändert oder ein Sturm eine ganz andere Wendung nimmt, wenn sich nur eine kleine Ausgangsbedingung ein bisschen ändert. Also deswegen brachte er diese Metapher von, da taucht auf einmal ein Schmetterling auf, klitzeklein, und er kann diese großen Zusammenhänge wie von diesem Wetter verändern. Deshalb diese Frage, kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen? Und wir haben gehört, wir sind in dieser Serie das neue Normal. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, das ist ein unglaublich krasser Vers. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Und vielleicht hast du das Gefühl, ja, Gott muss es tun, Gott wird es tun, aber welche Rolle spiele ich dabei? Also ist es eigentlich wichtig, ob ich jetzt gerade da bin oder nicht? Macht es überhaupt einen Unterschied? Weil Gott tut es ja sowieso. Wir haben in der letzten Woche von den großen Wundern gehört, dass Jesus das Brot vermehrt hat. Das kann er doch auch ohne uns, oder? Das kriegt er doch auch ohne uns hin. Und vielleicht hast du manchmal das Gefühl, ich glaube, das würde keiner von uns so richtig sagen, aber so ein inneres Gefühl, dass du denkst, ich bin wie so ein kleiner Schmetterling. Was kann ich eigentlich in dieser großen, weiten Welt, in diesem großen System, in der Politik und so weiter, in der Klimafrage, was kann ich dort schon verändern? Oder du denkst, sollen das doch die anderen Schmetterlinge machen. Also es gibt doch noch genug Menschen auf dieser Welt, die etwas verändern können. Aber ich bin eigentlich nicht so der Typ, der so Dinge voranbringt, der Dinge verändert, der neue Ideen hat. Das sollen mal die machen, die auch wirklich in der Verantwortung stehen. Oder wirklich, dass du denkst, Gott ist der Sturm, Gott ist das Wetter, ich bin nur ein kleiner Schmetterling, was kann ich schon tun? Er tut doch sowieso das, was er will. Und ich möchte dir heute zusprechen, und deswegen ist der Titel Das neue Normal und welche Rolle du dabei spielst, dass wir eine Rolle spielen in den großen Systemen dieser Welt, dass wir eine Rolle spielen in unserem relativ kleinen Umfeld, dass wir durch unsere Entscheidungen eine Rolle spielen in unserem eigenen Leben einfach und dass wir sogar Einfluss nehmen können auf das, was Gott in dieser Welt tun möchte. Du hast viel mehr Einfluss, als du jetzt vielleicht so denkst. Du bist nicht nur so ein kleiner Schmetterling, der vor sich hinflattert. Du hast Einfluss. Du, wir, ich, wir haben Einfluss. Und darum soll es heute gehen. Und wenn man sich so anschauen möchte, welche Rolle spielen wir Menschen denn in dieser Welt, dann muss man doch eigentlich fragen, oder denjenigen fragen, der sich uns ausgedacht hat. Der ursprünglich gesagt hat, ich möchte gerne Menschen machen. Und das ist Gott, das ist unser Schöpfer, das ist unser Konstrukteur. Und wenn sich jemand etwas ausdenkt, dann muss man denjenigen fragen, der das sich ausgedacht hat, wofür ist dieses Ding? Wofür ist das? Was soll die Funktion dieses Dings in dem Falle, was soll unsere Funktion als Mensch eigentlich sein? Deshalb nicht die Frage heute Morgen, warum sind wir Menschen geschaffen? Auch eine gute Frage, sondern wozu, wofür, woraufhin sind wir Menschen gemacht? Hatte Gott etwas dabei im Sinn? Ja, ich glaube, er hatte etwas Großartiges dabei im Sinn. Genau, und ich denke, wir kennen alle diesen Vers 1. Mose 1, 31, relativ bekannt. Und Gott schaute sich alles an, was er gemacht hatte, und tatsächlich, es war sehr gut. Und diesen Satz sagt er, nachdem er den Menschen gemacht hat. Du bist sehr gut. Wusstest du das schon? Vielleicht wusstest du das. Aber ich möchte euch heute Morgen fragen, habt ihr das schon verinnerlicht? Haben wir das schon verinnerlicht, dass wir in Gottes Augen, er macht uns, er schafft uns und er sagt, hey, du bist sehr gut. Er spricht dich persönlich an und sagt, du bist sehr gut. Ist es schon in dich tief hineingefallen? Ich habe in den letzten Tagen und Wochen mal wieder gemerkt, wie tief das noch gar nicht in mich hineingefallen ist. Die Prüffrage ist nämlich, wie sehr irritieren dich noch die Worte von anderen Menschen? Wie sehr irritieren dich noch die kritischen Blicke von anderen Menschen, die manchmal gar nicht irgendwie wirklich vorhanden sind, sondern nur vermeintlich oder in unseren Gedanken? Wie sehr irritiert dich dein Selbstzeugnis, dass du sagst, boah, heute, das hat überhaupt wieder gar nicht hingehauen? Wie sehr lässt du dich aus der Bahn bringen von Worten oder vermeintlichen Blicken in deinem Leben? Das ist nämlich die Frage, wenn wir darauf hingehen wollen, zu sagen, Gott, wer bin ich eigentlich in deinem Blick? Habe ich das eigentlich verstanden? Und ich nehme euch ganz kurz rein mit in meine Gefühlswelt. Wir haben ja vor kurzem, vor 2 Wochen, ziemlich genau ein Baby bekommen, einen kleinen Sohn. Und da möchte ich ganz kurz für alle Gebet und alle Segenswünsche auch danken. Und dann war es so der Montag, der erste Montag, wo der Kindergarten auch für die Großen wieder losging, nachdem das Baby da war. Und ich bin derjenige, der sie dann hinbringt zum Kindergarten. Und da muss man an ziemlich viel denken. Und ich bin morgens schon ehrlich gesagt sehr, sehr froh, wenn ich meine eigenen 7 Sachen zusammenkriege und da nicht irgendwie was vergesse. Und dann muss ich noch an echt viele Dinge, finde ich, viele Dinge denken, die man mit in den Kindergarten nehmen muss. Und dann war das der erste Montag und ich habe wirklich so ziemlich alles vergessen, was man vergessen konnte. Ne? Das fängt an beim Kuschelteddy, habe ich nie gedacht, dass das so eine Rolle spielt, aber Kuschelteddy muss dabei sein, sonst Mittagsschlaf, das wird nichts. Dann irgendwie habe ich das Essen von dem Michael vergessen und denkst, meine Güte, wie kann man das vergessen? Und irgendwas anderes noch. Und dann kommt man in diesen Kindergarten, man kriegt das dann auch zu spüren, dass das jetzt irgendwie nicht so toll war und dass man doch irgendwie gar nicht so, dass das gar nicht so intelligent ist, wenn man das alles vergisst. Also gibt es natürlich auch Leute, die lassen einen das immer so ein bisschen auch direkt spüren. Das fühlt sich natürlich ganz, ganz toll an. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe gedacht, meine Güte, jetzt habe ich hier so ein kleines Baby und ich komme überhaupt gar nicht klar mit den anderen beiden Großen. Wie soll das alles werden? Und ich habe mich vollkommen aus der Rolle bringen lassen. Also es ist ja eigentlich eine Lappalie, oder? Es ist eigentlich eine kleine Sache. Vielleicht kennt ihr ähnliche Dinge. Ich habe gemerkt, es hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Ich habe gedacht, wie soll ich das jetzt alles hinkriegen? Jetzt haben wir noch so einen kleinen Wurm und ich komme mit den Großen schon nicht klar. Und dann auch noch die Blicke der Leute. Was sollen die über mich denken? Was ist das für ein Vater, der vergisst das Frühstückessen von seinem Sohn, der vergisst den Kuschelteddy und was weiß ich noch alles. Und ich habe gedacht, meine Güte, was bin ich für ein Versager. Bis mir dann wiederum gesagt wurde von meiner Frau und auch ich selber habe mich dazu entschieden, da jetzt nicht stehen zu bleiben. Es war ein Schritt zu sagen, nee, da möchte ich jetzt nicht stehen bleiben in dieser Schiene von ich bin Opfer, ich bin Versager, sondern hey, Gott hat einen anderen Blick über mich. Und wisst ihr, diese Blicke von anderen Menschen, die so kritisch sind oder auch deine eigenen, die können Leben zerstören. Man sagt ja gerne, Blicke können töten und ich glaube, diese Blicke können wirklich töten. Die können dich verletzen, die können dich runterziehen und die können dir deine eigentliche Bestimmung, deine Würde absprechen. Ganz im Gegenteil können Gottes Worte über unserem Leben aber Leben schenken. Gott ist derjenige, der Leben schenken möchte durch seine Blicke. Der Leben schenken möchte durch seine Worte, indem er sagt, du bist wirklich gut. Und Gottes Worte, wenn wir sie dann nicht nur hören, sondern verinnerlichen, die sagen dir, das stimmt, das ist die Wahrheit. Das ist nicht nur irgendetwas, was irgendwann mal jemand aufgeschrieben hat. Es ist die Wahrheit über deinem Leben, dass du gut bist. Und dieser Blick, dieses Wort Gottes, das spendet uns neue Kraft, neues Leben. Und das wollen wir uns heute anschauen. Was sagt Gott noch über dich und mich, über uns Menschen? Hey, sag das mal deinem Nebenmann. Du bist geliebt, du bist sehr gut. Sag das einander mal zu. Wir brauchen das manchmal. Mit Überzeugung. So. Okay, super. Habt ihr noch? Ihr könnt gerne weitermachen, das ist gut, das ist gut. Und wir wollen uns jetzt einfach mal dazu anschauen, wenn wir uns fragen, wozu hat Gott uns geschaffen? Logisch, die Schöpfungsgeschichte. Wie geht es denn alles los? Was hat Gott sich bei der ganzen Sache gedacht? Und wir lesen 1. Mose 1, ab Vers 26. Da heißt es: Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Wir sind zur Verantwortung geschaffen, ist mein erster Punkt. Wir sind zum Herrschen bestimmt, zum Herrschen von Gott gemacht. Und ich glaube, dieses Wort herrschen, das ist ähnlich wie andere Worte im Deutschen, wie führen oder so, ja nicht so gut besetzt. Und deswegen ganz kurz, was meint Gott damit, wenn er sagt, ihr sollt herrschen über die Fische und so weiter und ihr sollt euch darum kümmern? Also erstmal, er sagt ja zum Beispiel, kümmert euch um die Fische. Ne? Ich habe Fische zu Hause im Aquarium und über die herrsche ich sozusagen. Das ist mein Verantwortungsbereich und ich will natürlich, dass es denen gut geht. Meine Herrschaft besteht nicht darin, dass ich die klein mache, platt mache, aufesse, sondern ich will, dass es denen gut geht, dass sie da fröhlich drin rumschwimmen. Das ist mal mehr und mal weniger so. Mir gelingt es nicht immer, aber ich gebe mir wirklich Mühe, weil das ist ja auch ein bisschen ein Anspruch, wenn man so Tiere hat. Gibt es noch jemanden mit Haustieren? Und unterdrückt ihr die? Beherrscht ihr die total? Okay. Ja, man muss bestimmt schon manchmal bei Hunden oder so eine Ansage machen, sicherlich. Aber die Herrschaft, die Gott hier meint, ist eine, die in seinem Geiste geschieht, in seinem Namen geschieht. Weil wir müssen uns ja fragen, wer hat die Herrschaft übergeben? Es ist Gott. Und welche Art von Herrschaft hat Gott im Sinn, wenn er sich diese Welt anschaut? Wie das unser Gottesbild hinterfragt. Wir können natürlich sagen, ja, Gott ist sowieso, der macht irgendwie die Menschen klein und die sollen all das machen, was er ihnen sagt. Haben wir aber ein Bild von Gott, wo wir merken, Gott möchte eigentlich, dass unser Leben gefördert wird. Gott möchte eigentlich, dass es uns gut geht. Das ist die Art von Herrschaft, die er uns überträgt, dass er sagt, ihr seid dazu da, Leben in dieser Welt zu fördern. Leben zu unterstützen. Eure Aufgabe ist es nicht, andere zu unterdrücken, klein zu machen, sondern in meinem Sinne zu herrschen. Und das ist unsere Kind-Gottes-Aufgabe auch letztendlich. Wir sind Kinder Gottes, also es ist ja nicht nur jetzt die Frage, wie ist der Mensch so drauf, sondern der Mensch war hier ursprünglich in Gottes Bild geschaffen, aber wir alle sind rausgefallen aus dieser irgendwie Ebenbildlichkeit oder aus diesem Vertrauensbereich mit Gott. Aber Jesus hat uns zurückgebracht, hat uns die Gotteskindschaft, unsere ursprüngliche Bestimmung wiedergegeben und hat gesagt, ihr seid zu guter Herrschaft bestimmt. Das heißt, wir können nur gut herrschen, wenn wir die Herrschaft auch von Gott nehmen. Ich glaube, das Problem mit dieser ganzen Klimageschichte, die gerade irgendwie so ein gehyptes und sicherlich auch total wichtiges Thema ist, ist, dass wir Menschen versuchen, selbst zu herrschen, ohne Gottes Auftrag vorher zu hören. Wir versuchen, es alleine hinzubekommen und sagen, wir wissen schon, wie es geht. Die eine Seite sagt, wir wissen, wie es geht, wir brauchen uns gar nicht kümmern, wir machen so weiter wie bisher. Und die andere Seite sagt, wir kümmern uns nur noch um die Tiere, nur noch um die Umwelt, aber ob der Mensch da ist, ist eigentlich gar nicht so wichtig oder ist gar nicht so gut. Das ist das andere Extrem. Und ich glaube, diese Extreme, diese Unausgeglichenheit entsteht, weil wir Menschen die Herrschaft nicht mehr aus Gottes Hand nehmen, sondern sagen, ich krieg das alleine hin. Das ist sowieso unser, glaube ich, menschliches Grundproblem. Würden wir die Herrschaft aus Gottes Hand nehmen, dann würden wir Leben fördern, sowohl das Leben von Menschen und nicht mehr sagen, ja, wir müssen Überbevölkerung verhindern und wir müssen wirklich so wenig wie Kinder wie möglich bekommen. Noch andererseits, dass wir sagen, wir unterdrücken die Umwelt oder wir knechten die Ich liebe zum Beispiel, das wisst ihr, ich liebe Schmetterlinge, aber ich liebe auch hier Fische im Meer, die Korallenriffe. Wie schnell die gerade zerstört werden, ist unglaublich. Ich liebe das, wie wunderschön das aussieht. Ich würde es gerne mal in echt sehen. Und ich glaube, wir brauchen neu diesen Auftrag von Gott, dass er sagt, herrscht gut darüber, nehmt gesunden Einfluss. Weil das ist unsere Aufgabe, Verantwortung zu übernehmen. Wir, Kinder Gottes, wir, die wir das von Gott her nehmen, sind gefordert, uns Dinge einfallen zu lassen. Dass wir diese Welt fördern, dass wir Leben fördern, dass wir Leben spenden, weil das ist unsere Bestimmung von Gott her. Wenn es um das Thema Verantwortung geht, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Man bekommt Verantwortung übertragen und man sagt, nee, möchte ich eigentlich gar nicht. Oder man sagt, ja, ich übernehme Verantwortung für meinen Lebensbereich, für XYZ und ich tue auch das, was wirklich in meinem Verantwortungsbereich ist, in meinem Einflussbereich. Und ich habe ein relativ extremes Beispiel für euch. Nämlich in der Zeit des Nationalsozialismus, das war eine Zeit, wo Menschen entweder total gute Verantwortung, guten Einfluss nehmen konnten oder total schrecklichen, würde ich sagen. Also zumindest ist es in der Rückblende so, dass Menschen entweder relativ schlechten Einfluss genommen haben oder sehr stark schlechten Einfluss genommen haben oder wirklich Verantwortung übernommen haben und zu Helden geworden sind. Und es gab diesen Nazi-Funktionär Adolf Eichmann, ist vielleicht ein Begriff. Und dieser Eichmann, der hat im Prozess in Jerusalem gesagt, ich bin nur ein kleines Rädchen im System. Ich bin eigentlich nur Opfer. Mir wurden die Befehle erteilt und ich habe sie ausgeführt. Mehr habe ich nicht gemacht. Ich bin eigentlich gar nicht verantwortlich. Ich konnte gar keinen Einfluss nehmen. Dieser Mann, der hatte einen enorm hohen Machtbereich. Er hat auch darüber abgestimmt oder hat sich darum gekümmert, dass möglichst viele Juden sterben, ermordet werden. Und er hatte einen extrem hohen Einflussbereich und er hätte ihn positiv nutzen können, aber er hat gesagt, ich übernehme keine Verantwortung, ich mache nur das, was mir gesagt wird. Ich bin nur ein Rädchen im System. Erinnert ihr euch, Schmetterling, großes System? Der Schmetterling kann sagen, ich bin nur ein Rädchen, ich kann nicht viel verändern. Oder er sagt, ich habe so einen kleinen Einflussbereich, aber ich nutze den. Und das hat Viktor Frankl getan. Viktor Frankl, Psychologe, der saß in verschiedenen Konzentrationslagern. Der hatte einen extrem kleinen Einflussbereich als so ein Gefangener im Konzentrationslager. Du kannst nichts tun. Du hast im Grunde genommen keinen Einflussbereich. Der ist minimal. Und was sagt er? Er sagt, ich finde es unglaublich, diese Menschen, die hätten mich quälen, foltern, ja auch töten können, aber sie hätten mich nie zwingen können, sie zu hassen. Wir haben immer die Wahl, wie wir reagieren. Wir haben in den Situationen, wo wir denken, wir haben gar keinen Einflussbereich, wo du sagst, hey, ich bin zu krank, ich bin zu alt, ich bin irgendwie in der Situation, wo ich gar nichts verändern kann oder ist alles mir gerade zu viel. Du kannst dort, wo du meinst, ich habe einen unglaublich kleinen Einfluss, extrem viel verändern. Und er konnte das Leiden in diesem Moment nicht verhindern, aber er hat gesagt, ich übernehme Verantwortung und mich kann niemand zwingen zu hassen. Ich habe immer noch die Entscheidung zu lieben, Gutes zu tun. Und das hat er auch getan. Ich finde es unglaublich. Wir haben immer die Wahl. Sind wir Opfer? Sagen wir, ja, ich bin nur ein Rädchen im System? Oder sagen wir, alles ist böse, alles ist schlimm und ich kann sowieso nichts ändern, weil es sitzen andere Leute an der Macht? Oder die ganz andere Seite, herrschen wir, nehmen wir Einfluss, treffen wir eine gute Wahl, um Leben zu fördern in dieser Welt, nehmen wir Einfluss. Du hast die Wahl, du hast Einfluss, viel, viel mehr als du denkst. Und wenn es so klein ist wie hier bei Viktor Frankl, es ist in den Augen Gottes, glaube ich, ganz, ganz groß. Das ist unsere Bestimmung. Das ist unsere Bestimmung. Gott hat gesagt, ich mache den Menschen und er soll herrschen. Er soll guten Einfluss nehmen. Wir hier als Gemeinde, wir machen einen Unterschied in der Stadt. Du in deinem kleinen Umfeld, du machst einen Unterschied. Das ist super. Was sagt Gott noch über uns? Was hat er noch über uns ausgesagt, als er uns gemacht hat? Wir wollen uns noch mal ganz kurz die Verse 26 und 27 im 1. Mose 1 angucken. Wozu hat Gott uns noch bestimmt? Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere und so weiter. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Ich habe gerade dieses Wort nach seinem Bild und ihm ähnlich betont. Gott hat dich nach seinem Ebenbild geschaffen und er hat gesagt, die Menschen, ich mache sie und sie sollen mir ähnlich sein. Gibt es einen Tag, wo du sagst, boah, heute war ich Gott aber wirklich total ähnlich? Heute war ich total gut drauf und es war irgendwie ziemlich gottmäßig. Habe ich relativ selten, aber Gott hat uns dazu bestimmt, in seinem Bilde zu sein und ganz viele Facetten, die er hat, die er trägt, auch auszustrahlen. Und wenn wir uns anschauen wollen, was ist denn jetzt hier Abbild, was ist denn jetzt Ebenbild ähnlich sein, können wir uns ja fragen, was tut denn Gott so? Was tut Gott jetzt mal ganz konkret, was hat Gott getan, bevor er diesen Satz gesagt hat? Was hat er gemacht? Er hat ganz viel geschaffen. Er hat einfach kreativ Dinge hervorgebracht, die vorher gar nicht da waren. Gott ist derjenige, der Dinge hervorbringt und er sagt, Menschen, die sind in meinem Ebenbild geschaffen. Was sagt er damit? Hey, wir sind zu Kreativität geschaffen. Wir sind dazu bestimmt, als seine Kinder, als seine geliebten Menschen, Dinge hervorzubringen. Es ist nicht unglaublich. Wir sind nicht dafür da, einfach nur so alles so laufen zu lassen, wie es so ist. Wir sind dafür gemacht, Veränderungen in diese Welt zu bringen. Und kreativ sein heißt nicht nur, ich mach irgendwie was Schönes, ich mache irgendwie ein schönes Bild oder ich häkel was Schönes, das ist auch total toll und da bringen wir ja auch irgendwie was hervor. Das Wort Kreativität kommt von creare. Und creare, das heißt eben auf Lateinisch erschaffen. Wir sind nicht nur dazu da, irgendwie was Nettes zu machen, sondern Dinge hervorzubringen, und zwar die einen Nutzen bringen für andere. Die Stühle, auf denen ihr sitzt, die hat jemand gemacht. Da hat sich jemand gedacht, wir brauchen Stühle. Und ich design so einen Stuhl. Alles, was wir hier sehen, haben Menschen gemacht. Weil sie kreativ waren, weil sie Verantwortung übernommen haben, gesagt haben, wir brauchen so ein Mikro, dass man die Stimme lauter hört. Oder wir brauchen so ein Ständer hier, so ein Liedblattständer, damit man die Lieder nicht auf den Boden legen muss. Hat sich jemand ausgedacht. Und auch in unserer Gemeinde gibt es ganz viele Leute, da habe ich schon gemerkt, die echt gute Ideen haben, die echt kreativ sind, die Dinge hervorbringen, die für andere nützlich sind. Ich habe gehört, dass jemand Bücher schreibt, Kinderbücher. Ich habe gehört, dass jemand gute Ideen hat, wie kann man Probleme lösen in der Schule. Wie kann man bestimmte Abläufe verbessern, dass wir hier in dieser Gemeinde Dinge irgendwie verbessern, wo du sagst, das ist mir aufgefallen, das brauchen wir irgendwie noch, das muss irgendwie noch besser werden. Das ist unsere Aufgabe. Wir können Dinge beeinflussen, wir können Dinge verändern. Oder du sagst, ich habe wirklich eine gute Geschäftsidee. Fang an zu träumen oder träume weiter. Gib die Dinge, die Gott dir schenkt, nicht auf, sondern wenn du gute Ideen hast, nutze sie, bringe Dinge hervor und diene damit anderen. Aber jetzt ist es so ein bisschen schwierig. Ich kann euch ja schlecht sagen, jetzt seid mal kreativ. Jetzt bringt mal Sachen hervor. Jetzt strengt euch doch mal an, kreativ zu sein. Das geht irgendwie nicht. Wisst ihr, woran ich das immer wieder merke? Wenn wir bei diesen U-Untersuchungen unserer Kinder sind, dann müssen die so Sachen bauen wie so einen Turm. Die müssen so einen Turm bauen. Und der Arzt sitzt natürlich davor, beobachtet die ganze Zeit, macht das Kind das jetzt auch richtig, baut das auch einen schönen, geraden, akkuraten Turm. Und das Kind denkt sich, was soll ich hier? Warum soll ich für dich hier so einen blöden Turm bauen? Kinder sind kreativ von sich heraus, aber nicht, wenn sie beobachtet werden und unter diesem wiederum kritischen Blick stehen. Du bist kreativ, wir alle waren irgendwie als Kinder mal kreativ. Warum haben wir es teilweise verlernt? Warum haben wir es verlernt, Dinge hervorzubringen? Vielleicht, weil wir uns anpassen, weil wir sagen, irgendwie als Christ muss man vielleicht so und so sein. Hey, alles, was Gott geschaffen hat, ist irgendwie auch sehr, sehr schön und auch anders als etwas anderes. Er hat nicht gesagt, ich schaffe eine Welt und die ist irgendwie total gleich. Allein, wenn du durch Deutschland fährst, ist nicht unglaublich, wie vielfältig die Landschaft ist. Und so ist es doch auch bei uns. Wir sind dazu gemacht, Dinge auch anders zu machen als andere. Also wenn du in die Gemeinde kommst und denkst, man muss sich irgendwie anpassen, um dazuzugehören. Nein, bitte nicht. Bring dein Potenzial ein, was anders ist als das von anderen. Das wäre ja echt langweilig und schade. Und ich habe von den Kindern erzählt bei den Untersuchungen, Kinder sind frei und kreativ, wenn einfach ein liebender Blick da ist und der ihnen sagt, du schaffst das. Lass einfach deine Kreativität freien Lauf. Lass einfach mal dem, was du gerade so spürst, freien Lauf. Und ich glaube, Gott spricht uns das auch zu. Du darfst es sein. Du darfst anders sein, du darfst kreativ sein und du darfst Dinge hervorbringen. Das ist deine Aufgabe. Wir dürfen Träume entwickeln, Visionen entwickeln und Neues sehen, was noch nicht da ist. Und das findet dort statt, wo Gott dir sagt, du bist wunderbar gemacht, du bist geliebt und nicht dort, wo Menschen sagen, das müsstest du aber irgendwie noch anders machen und das, hör mal lieber auf zu träumen, das wird ja sowieso nichts, du hattest schon so viele Träume und guck dir an, was ist draus geworden. Kennt ihr diese Stimmen manchmal, die vielleicht auch gar nicht real da sind, die dir sagen, lass es doch gleich bleiben, das wird doch nichts. Du bist so ein kleiner Schmetterling. Gott hat gesagt, du hast Einfluss und du darfst und kannst Neues hervorbringen. Nochmal, sag das nochmal bitte deinem Nachbarn. Hey, du bist kreativ und du darfst Neues hervorbringen. Kommt, wach bleiben. Okay, okay. Ihr seid wirklich sehr kreativ, ich merke das auch. wozu hat Gott uns noch geschaffen? Dritter und von diesen Dingen der letzte Punkt. Wir gucken uns nochmal den Vers 28 an. Da sagt Gott, oder heißt es, und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und so weiter. Das haben wir schon gehört. Wir sollen fruchtbar sein und uns vermehren. Hallo, wir haben die Kinder eben gesehen. Die Bühne ist voll, super. Ich habe gerade noch mal gedacht, ich wollte sagen, dass das gar nicht so sehr die größte Rolle spielt, aber ist es nicht toll, diese Kinder hier vorne zu sehen? Also wie sehr wir auch diesem Auftrag irgendwie entsprechen. Aber es geht natürlich nicht nur um Kinder, das ist klar. Es gibt Singles, es gibt Leute, die keine Kinder kriegen oder können, Kinder kriegen können. Und ich glaube nicht, dass Gott dann sagt, das ist irgendwie jetzt falsch oder schlecht. Ganz im Gegenteil. Gott sagt, eure Grundbestimmung ist es, wie heißt es, die Erde zu füllen. Nehmt Raum ein. Vergrößert euren Einflussbereich. Vermehrt euch sicherlich auch im Sinne von, dass ihr andere Leute einfach in Gottes Nähe führt. Wir erleben das auch gerade in der Gemeinde, dass Leute einfach Jesus kennenlernen. Das ist wunderschön. Weil ich habe schon öfter mal den Satz so rausgehauen, so oder so ähnlich, ja, die Qualität von Beziehungen, die ist wichtiger als die Quantität, also wie viele Leute in der Gemeinde sitzen. Also so ähnlich habe ich es vielleicht schon mal unbedacht gesagt, aber wisst ihr, dass das gar nicht Gott entspricht? Wisst ihr, dass das überhaupt gar nicht seinem Wesen entspricht? Also wir lesen allein die Apostelgeschichte und sehen, da kommen mal die 3000 zum Glauben, dann die 5000, wir haben letzte Woche gehört, 4.000 wurden genährt oder einmal auch 5.000 von Jesus wurde das Brot vermehrt. Gott ist es total wichtig, wie viele Leute zu ihm kommen. Es ist ihm überhaupt gar nicht egal. Die Zahl ist ihm doch ziemlich wichtig scheinbar. Also unsere Bestimmung ist es jedenfalls nicht, klein zu bleiben. Deine Bestimmung ist es, Raum in deinem Umfeld einzunehmen, die Erde voll zu machen. Deine Bestimmung ist es auch zu wachsen in dem Bereich, wo du bist. Das kann deine Arbeit sein. Auch hier nochmal, es geht nicht nur um frommen Kontext. Das müssen wir nochmal ganz deutlich sagen. Dieser ganze Auftrag, den Gott uns hier gegeben hat, der ist nicht nur im frommen Kontext wichtig, sondern im ganzen Alltag, im ganzen Leben. Das kann deine Arbeit sein, wo du Kreativität reinbringst, wo du Neues hervorbringst oder eben, wo du auch sagst, Leute, lass uns wachsen, weil wir wollen doch mehr Einfluss. Wir wollen mit dem Produkt, was wir haben, noch mehr Leute irgendwie glücklich machen. Oder was auch immer, wo du sagst, hey, da habe ich eine sehr, sehr gute Idee. Unsere Bestimmung ist es nicht, uns zu verstecken, klein zu bleiben, irgendwie so ein bisschen unbedeutend, wie dieser Schmetterling, oh, schön, so ein Schmetterling, der flattert vor sich hin. Nein, wir sind dafür mehr gemacht. Du bist bedeutend, ob du da bist oder nicht, spielt eine Riesenrolle. Ob es Mavuno gibt oder nicht, spielt eine Riesenrolle, macht einen Riesenunterschied. Unsere Bestimmung ist es zu wachsen, qualitativ und quantitativ. Aber wie geht das jetzt? Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, das ist noch relativ theoretisch, aber es gibt eine Szene, da kommen die Jünger Jesu, Jakobus und Johannes mit Jesus zu Jesus mit genau dieser Frage. Sie fragen Jesus nämlich: Jesus, wir würden gerne, wenn du dann im Himmel bist oder wo auch immer, wo du deinen Thron hast, wir würden gerne rechts und links von dir sitzen. Wir hätten gerne einen echt großen Einflussbereich. Wir würden gerne Verantwortung übernehmen, wir würden gerne mit dir herrschen und wir würden gerne mit dir das ganze Reich bauen und alles hier regeln. Jakobus und Johannes. Und die anderen Jünger sind natürlich so ein bisschen erbost und sagen, hey, was spielen die sich jetzt so hervor? Warum wollen die groß sein? Aber wisst ihr, was Jesus sagt? Wir lesen Markus 10, ab Vers 42. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht. Sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Fällt euch was auf? Jesus sagt nicht, groß sein zu wollen, das geht nicht. Wenn du groß sein willst, dann musst du woanders hingehen. Wenn du der Erste sein willst, dann bitte, da ist die Tür, möchte ich nichts mehr mit dir zu tun haben, so funktioniert es nicht. Nein, Jesus sagt erstmal, scheinbar, groß sein wollen ist okay. Nur wie das läuft, ist nochmal eine andere Frage. Und ich sehe dieses Prinzip, dass wir dazu gemacht sind, groß zu sein, zu wachsen, Raum einzunehmen in der ganzen Bibel. Zum Beispiel sagt das der Paulus in 1. Korinther 14, Vers 1, sagt er, strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Er sagt nicht, ja, das sind Gaben Gottes und die kommen so auf euch zu, die fallen euch so in den Schoß. Nein, er sagt, bemüht euch darum, streckt euch danach aus. Ihr dürft gerne mehr wollen und Gott wird euch mehr geben. Und ich glaube, das dürfen wir wirklich ganz praktisch nehmen und sagen, hey Gott, hier steht vom prophetisch reden. Und du denkst, was ist denn das? Oder das hätte ich auch gerne. Und ich würde das gerne irgendwie für mich entdecken, dass du sagst, Gott, zeig mir das. Und du streckst dich danach aus und Gott lässt sich dort nicht zweimal bitten. Wir dürfen uns oder wir sollen uns sogar nach mehr von Gott ausstrecken. Oder Gott hat dir schon Gaben gegeben, bringe sie ein. Geistliche Gaben, zu ermutigen, eben prophetisch zu reden, Sprachengebet. Wir werden noch in verschiedenen Themen darauf eingehen. Es gibt Dinge, da dürfen und sollen wir uns nach ausstrecken. Gott sagt es uns oder Gott möchte uns gerne auch Dinge geben. Also das ist nicht falsch, wenn du groß sein willst. Nochmal, also wenn du sagst, ich möchte gerne Einfluss haben, ist es gut. Die Frage ist nur, wie? Weil das ist ja so ein bisschen das Komplizierte jetzt wieder bei Jesus da dran. Er sagt nicht nur, ja, groß sein wollen ist toll. Er sagt, der soll aller Diener sein. Und wer der Erste unter euch sein will, der soll aller Knecht sein. Und er sagt, ich bin auch nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Das klingt jetzt schon wieder nicht so schön, oder? Dienen, das ist schon ein bisschen, das klingt so ein bisschen eklig wieder. Jetzt muss ich mich in den Staub irgendwie runterknien und irgendwie was machen. Aber ich glaube, das muss echt gar nicht so unattraktiv sein, wie es klingt. Denn Gott sagt nicht, ihr sollt in den Bereichen dienen, die ihr total doof findet. Das vielleicht auch manchmal. Aber ich glaube auch, dass Gott uns einfach zuspricht, sei in dem Bereich, der dir am Herzen liegt, ein Diener. Zum Beispiel eine bestimmte Menschengruppe. Immer wenn du hörst, es geht um Kinder, wir brauchen übrigens Kindermitarbeiter, glaube ich, schlägt dein Herz höher. Diene in diesem Bereich. Du erweiterst deinen Einflussbereich, einfach weil du sagst, ich möchte etwas Gutes tun. Ich möchte Reich Gottes bauen. Das geht nicht um Selbstzweck irgendwie, sondern es geht darum, dass Gott noch mehr Einfluss im Leben von Menschen gewinnt, dass Leben gefördert wird, dass seine Liebe in den Menschen sichtbar wird. Oder du sagst, weiß ich nicht, in der Nachbarschaft, meine Nachbarn, die liegen mir so sehr am Herzen, habe ich ganz viel in dieser Gemeinde auch gehört, dass Leute da echt aktiv sind, Einfluss zu nehmen, ihren Einflussbereich zu erweitern. Oder du hörst, wenn es um schwache, alte Leute geht, da schlägt mein Herz höher, diene, fang an, etwas zu tun. Aber es müssen nicht nur Menschengruppen sein. Ich glaube auch nochmal das Thema Umwelt. Du sagst, Umwelt, Klimaschutz ist genau mein Thema. Fang an, diese gute Herrschaft, die Gott übertragen hat, auch umzusetzen. Oder du sagst Medien, in der Medienwelt passiert, das ist so schlimm gerade, alle Menschen werden fertig gemacht und es gibt da nur Pornografie und irgendwie werden andere mit Morddrohungen übersät. Das ist gerade wirklich schlimm im Internet, was man so hört. Aber dass du sagst, ey, ich habe eine gute Idee, wie man das vielleicht ändern kann. Wie sich in dieser Welt, in dieser Medienwelt etwas verbessert. Dass du sagst, da schlägt mein Herz höher. Da möchte ich gerne dienen, da möchte ich gerne Dinge verbessern. Meinen Einflussbereich, meinen gottgegebenen ausbauen und dort etwas unternehmen. Ich glaube, wir brauchen neue Helden. Die Welt sehnt sich nach Helden. Die Welt sehnt sich nach Leuten, die etwas verändern. Beispiel Greta Thunberg oder Michelle Obama, deren Biografie gerade in den Bestsellerlisten ganz weit oben ist. Auch die Welt, die sehnt sich nach Leuten, die etwas verändern. Aber wir sind diejenigen als die Kinder von Gott, die wissen, wie es geht. Und wir sind diejenigen, die das Heldenpotenzial in uns tragen. Du, ich, wir als vermeintlich kleine Schmetterlinge, wir haben Heldenpotenzial. Und ich habe ganz viele Biografien von ganz vielen Leuten gelesen, weil es mich immer wieder ermutigt, zu sehen, was Gott in deren Leben tut. Wisst ihr, was alle gemeinsam hatten? Ein dienendes Herz. Sie haben anderen Leuten gedient und ihr Einflussbereich hat sich wie von selbst erweitert. Das heißt nicht, dass sie gedacht haben, oh, ich bin so ein armer Kleiner und ich muss irgendwie... Nein, sie wussten, wer sie sind in Gott, sie wussten das ganz stark, aber sie wussten auch, hey, mit Gott geht einiges und ich bin dazu da, auch Dinge nach vorne zu bringen. Noch kurze Beispiele. Wir haben jetzt in den letzten zwei Wochen Essen gekriegt, weil wir ein Baby bekommen haben. Das ist so in dieser Gemeinde irgendwie, das haben wir schon bei unserem zweiten Kind erfahren dürfen. Leute kochen für uns. Sie kochen für uns, weil sie sagen, ihr habt gerade nicht diese Zeit oder ihr schafft es nicht. Wir möchten euch dienen. Wir möchten euch einfach was Gutes tun. Und von dieser Seite, von hier vorne nochmal vielen, vielen Dank an alle, die das getan haben oder die das überhaupt tun. Das ist ein großer Dienst und es ist etwas, da denkt man vielleicht nicht, ja, wenn ich was koche, wie wächst mein Einflussbereich? Was ist es schon? Es macht enorm was aus. In unserem Leben, wo wir das erfahren dürfen oder auch andere, die das erfahren. Aber zum Beispiel unsere Hebamme, die jeden Tag nach Hause kommt, die hört davon und sagt, was, das habe ich jetzt schon von mehreren Frauen gehört. Kennt ihr die und die? Sagen wir, ja, kennen wir, das sind auch Leute aus unserer Gemeinde. Und dann sagt sie, ja, wow, ich finde das total toll, ich erlebe das sonst nie. Dass ihr einfach Essen bekommt von Leuten, dass sie euch so dienen und sagt, wow, das ist schon irgendwie klasse. Und sie erzählt es jetzt auch überall rum. Sie sagt, ja, da wird für die Leute gekocht. Das sind kleine Sachen, wo du denkst, was macht das schon aus? Aber wer das tut und wer sagt, ich fange an zu dienen, hey, das ist echt toll, das macht wirklich einen Unterschied. Lass uns da einfach fragen, Gott, was möchtest du tun, das ich tue? Wo bewegst du mein Herz? Oder du bist schon irgendwo aktiv und du sagst, Gott, wie kann ich meinen Einflussbereich vergrößern? Nicht, weil es um mich geht, sondern weil es um dich und dein Reich geht. Zum Abschluss ein Psalmvers, drei Verse sind es, der einfach nochmal die Wahrheit über dich aussagt. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Hey, das bist du. Du denkst, ich bin kleiner Schmetterling. Ja, es ist auch, was ist der Mensch, dass man an ihn denkt? Vielleicht sind wir äußerlich klein. Vielleicht sind wir nicht die allerklügsten, tollsten, größten, stärksten, aber irgendwo in der Mitte sind wir sicherlich auch dabei. Aber Gott sagt, hey, ich mache euch ein wenig geringer als Engel. Man könnte sogar übersetzen, ein wenig geringer als Gott. Und wir sind mit Herrlichkeit und Pracht gekrönt. Und wir sind zu Herrschern über seine Werke gemacht. Das ist deine Bestimmung. Es ist nicht unglaublich groß. Er sagt, Gott sagt, der Höchste, derjenige, der alles gemacht hat, der sagt, ey, ihr sollt fast so sein wie ich und ich gebe euch echt hohe Würde, Königswürde. Lasst uns unseren Raum einnehmen, der uns gebührt, einfach zur Ehre Gottes und weil Menschen das brauchen, weil Menschen uns brauchen. Das ist die Wahrheit über dich und über mich. Und auch über Mavuno. Und ich möchte nochmal für uns beten einfach. Vielleicht kommt ihr, um nochmal aktiv zu werden, wenn es euch möglich ist, einfach hoch. Und wir wollen gleich auch nochmal Gott loben. Herr Gott, lass uns das begreifen, dass wir nicht irgendwer sind. Dass wir nicht nur so ein kleiner Schmetterling sind, der nichts verändern kann. Sondern dass wir deine geliebten Geschöpfe sind, die du zu hoher Würde eingesetzt hast. Du sagst, ihr habt eine Aufgabe. Lass uns das mehr verstehen, dass die Blicke von außen, dass die Worte von außen oder auch unser selbstkritischer Blick das nicht kaputt machen können. Sondern sprich das jetzt tief in jedes Herz. Du bist gut, du bist sogar sehr gut. Du bist geliebt. Der Vater sagt, ich habe meinen Sohn für dich gegeben. Als Zeichen meiner Liebe. So wertvoll bist du mir. So eine hohe Würde hast du. Ich lasse euch mitherrschen in meinem Königreich. Und er starb für uns, als wir noch Sünder waren, als wir noch gar nichts dazu beitragen konnten. Ich bitte dich, dass das uns verändert, aber dass das auch unser Umfeld verändert. Dass wir durch unseren Einflussbereich zu dort, wo wir sind, auf Arbeit, in der Familie, beim Hobby, dass wir für andere beten dürfen, wenn der Knöchel beim Fußballspielen kaputt gegangen ist, dass wir für andere einstehen dürfen, wenn irgendwie Beziehungsprobleme da sind, dass Nachbarn, die einsam sind, wieder neu einfach Leute finden, die sagen, hey, ich sehe dich. Danke, dass wir einen Unterschied machen dürfen in unserer Schwäche. Ich bitte dich, dass du uns herausrufst, dass du uns auch wachrüttelst und sagst, wir sind zu Helden bestimmt, wir sind zu Originalen bestimmt. Warum sind wir so oft Kopie? Warum sind wir so oft Leute, die einfach uns anpassen? Dass wir aufstehen in dem Bereich, wo du uns Potenzial gegeben hast, wo du uns ein Herz gegeben hast, und einfach die Welt verändern.